vielen Dank nochmal, dass wir heute Morgen da sein dürfen. Das bedeutet uns wirklich viel. Wir müssen weiter rüber. Ah, okay. Wir wollten nur gleich nicht vor den Bildern stehen. genau, wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen. Wir möchten euch gerne ein bisschen reinnehmen in die Arbeit, die wir in Sambia machen. Wir sind seit 1,5 Jahren in Sambia, arbeiten da mit Life Trust vom Mühlheimer Verband. Und genau, wir nehmen euch mal ein bisschen rein in unseren Alltag und in unser Leben.
Ja, kann man einmal weitermachen. Genau, Life Trust, wir arbeiten in Sambia. Das könnt ihr hier sehen, ist im ist im südlichen Afrika. Wenn man Sambia so ein bisschen anguckt, sieht aus wie so ein Embryo. Es ist immer ein bisschen so das vergessene Land. Man weiß nicht so viel über Sambia. Es ist doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur 20 Millionen Einwohner. Kann man eins weitermachen? Und genau, das ist Sambia. Ihr seht so da unten so ein Sternchen mit Lusaka, das ist die Hauptstadt. Und Life Trust, wir arbeiten in Kabwe. Das ist dieser gelbe Punkt, ein bisschen oben drüber. 3 Stunden Fahrt. Und genau, Sambia hat 95% Christentum. Oder 95% der Bevölkerung bezeichnet sich als Christen. Ein sehr christliches Land. Jeder geht in die Gemeinden. Es gibt überall Gemeinden. Genau, also in dieses Land sind wir quasi reingekommen. Simon nimmt euch nachher mal so noch ein bisschen mit, an was die noch glauben. Das ist nicht nur der Christentum, sie haben natürlich auch eine Prägung und das macht spannend, die Arbeit. Genau. Hier seht ihr die Victoria-Wasserfälle, die breitesten Wasserfälle der Welt. Also Sambia ist bekannt für Naturspektakel, für die reiche Tierwelt. Sie sind ein sehr reiches Land an Bodenschätzen. Es gibt unglaublich viel dort, Kobalt, Blei, also wirklich total viel. Und ist auch bekannt für seinen Frieden. Also seit fast 50 Jahren herrscht dort Frieden, eine Demokratie. Das ist nicht selbstverständlich für Länder in Afrika. Aber Sambia hat auch seine Schattenseiten, seine Not. Es gibt eine unglaublich hohe AIDS- und HIV-Rate. So hat ja Life Trust damals angefangen, für die AIDS-Weißen quasi die Schulen zu gründen. Und auch heute noch in unserer Schule versuchen wir wirklich auf jeden Fall... Genau, da explodiert es hinter mir. Genau, also wirklich für AIDS-Weißen auch noch eine Schule zu haben. Es ist eine unglaublich große Arbeitslosigkeit, schlechte Gesundheitsvorsorge, ein schlechtes Gesundheitssystem und geringe Lebenserwartung. Also die Lebenserwartung liegt bei 65 Jahren. Hier in Deutschland fiebern wir auf diese 65 Jahre hin, denn dann geht's los. Dort hört's auf. Und ja, Sambia ist unglaublich ein junges Land, das 8-jüngste Land der Welt. Im Vergleich Deutschland ist das 4-älteste. Also ein sehr, sehr junges Land, das wächst. Genau. Ja, Life Trust, genau, Life Trust, das ist die Schule, 2018. Damals haben wir quasi diese eine Schule entnommen. Wer so ein bisschen die Geschichte von Life Trust oder auch damals Box kennt, wir hatten mehrere Schulen in ganz Kapwe, die wurden uns quasi vom Staat genommen, außer diese eine Schule in Waya, die ihr hier sehen könnt. Und so haben wir sie damals übernommen und heute, ja, sieht die Schule so aus. Wir haben 400 bis 450 Schüler, die dort zur Schule gehen. Von der Klasse 1 bis 9, die von Patenschaften getragen werden. Und ja, wir sind sehr stolz auf die Schule. Heike, unsere Schulleiterin, leitet quasi die Lehrer an. Sind alles einheimische Lehrer, die unterrichten, die wirklich sagen, hey, sie haben ein Herz für die Kinder. Wir lehren nach dem Konzept, erleben mit allen Sinnen und möchten so wirklich unsere Schüler von Klasse 1 bis 9 prägen, begleiten und ihnen wirklich eine gute Schulbildung an die Hand geben. Ja, ich persönlich bin für die Sozialarbeiter zuständig, gerade die Familie Mast, die hat zum Beispiel Patenkinder und in dieser Patenschaftsleistung quasi sind auch die Sozialarbeiter mit drin. Insgesamt haben wir 560 Schüler in ganz Kappe noch verteilt und 8 Sozialarbeiter. Das sind ungefähr 70 Kinder pro Sozialarbeiter, das ist unglaublich hoch, aber ich bin wirklich stolz auf mein Team, sie machen eine unglaublich gute Arbeit. Sie gehen die Familien daheim besuchen, ihnen liegt Familienarbeit auf dem Herzen. Sie gucken, wo stehen die Kinder, wie geht's den Kindern, was brauchen die Kinder. Und genau, da sind wir. Ein weiteres Projekt von uns sind dieses Projekt Jonathan. Quasi Schüler, die fertig sind mit der Schule, also Schule geht bis Klasse 12, möchten wir talentierte Jugendliche weiter fördern. Entweder durch Stipendium an Universitäten, Hochschulen oder eine Ausbildung. Aber wir haben jetzt auch angefangen, auf dem Empowerment Campus eigene Ausbildungszweige ein bisschen anzubieten, Landwirtschaft und Schneiderei. Das ist bisher noch sehr klein gehalten, Aber uns ist es wichtig, die Jugendlichen, wo wir sagen, hey, in denen sehen wir was, die möchten wir weiterbringen, persönlich begleiten. Und wir haben jetzt gerade den ersten, Jonathan Nagasi, bei uns angestellt. Der hat von der ersten Klasse mit uns, wurde er begleitet von Life Trust und hat eine Ausbildung zum Elektriker gemacht und ist jetzt unser Elektriker und hilft Simon in allen Reparaturen und Instandhaltungen und ist ein Riesensegen, ein toller junger Mann. Und das ist natürlich super, wenn sich der Kreislauf so ein bisschen schließt und wir auch wirklich die Leute bei uns halten können. Genau. Und ja, ein weiteres Projekt, hier seht ihr den Life Trust Empowerment Campus. Der ist quasi hinter der Schule, haben wir ein Grundstück gekauft und ihr seht die Schneiderei da, das lange Gebäude. Und hinten dran benutzt Simon quasi alles ein bisschen für seine Landwirtschaft. Und ja, unser Motto ist Hilfe zur Selbsthilfe. Zukünftig möchten wir dort Berufsausbildungen für Schneiderei, aber auch Landwirtschaft aufbauen und da wirklich die Menschen an die Hand nehmen, ihnen Skills beibringen, aber sie natürlich auch persönlich begleiten. Genau. Und jetzt zeigen wir ein kleines Video von uns. Einfach so, dass ihr einen Einblick bekommt, was machen wir da den ganzen Tag, wie sieht unser Alltag aus, wie sehen unsere unsere Arbeitsbereiche aus und genau, Film ab.
Ja, genau. Kleiner Überblick über unseren Alltag, wie es so aussieht bei uns. Kannst gerne wieder die PowerPoint machen. Ich möchte reinnehmen in den Landwirtschaftsbereich noch ein kleines bisschen. Landwirtschaft haben wir deswegen angefangen, weil der Großteil der Sambier mit Landwirtschaft zu tun hat. Über 90% machen Landwirtschaft und 60% leben direkt von der Landwirtschaft, was sie ernten. Sambi hat aber auch das große Problem, dass für die Landwirtschaft und um Geld zu verdienen 300.000 Hektar jedes Jahr abgeholzt werden, um Holzkohle herzustellen und irgendwie landwirtschaftlich zu arbeiten. Das hat natürlich katastrophale Folgen fürs Land und eine riesen Erosion, vor allem im Süden vom Land, wo die Abholzung schon sehr weit fortgeschritten ist, sieht man hier. Da wird das Land tatsächlich zu wie nur Wüste. Sambia ist eigentlich ein unglaublich fruchtbares Land, eines der fruchtbarsten Länder der Welt. Aber da wird es dann richtig zur Wüste und man kann keine Landwirtschaft mehr betreiben, weil so viel abgeholzt wurde, dass der Regen die ganze Erde, die fruchtbare Erde wegschwemmt. Genau, kannst du weitermachen. Wir arbeiten mit einem Prinzip, das nennt sich Foundations for Farming. Das hat mehrere Prinzipien, aber hauptsächlich vier Grundprinzipien. Und das Coole an den Prinzipien ist, dass wir praktisch damit arbeiten, also in der Landwirtschaft die Menschen fördern und gleichzeitig eine geistliche Komponente in jedem Punkt quasi haben, um sie auch im Herzen weiterzubringen. Mal zum kurzen Vergleich, ein Landwirt, also einer der großen Landwirte in Sambia, der wirklich gut arbeitet, der erntet bis zu 12 Tonnen Mais pro Hektar Land. Das ist so, was man ernten kann. Die Sambier ernten ungefähr 800 Kilogramm pro Hektar, also 0,8 Tonnen. Das ist der Vergleich. 0,8 Tonnen zu 12 Tonnen, was eigentlich möglich wäre. Und die 0,8 Tonnen, da machen die Minus damit. Also jeden Hektar, den sie anbauen, verlieren sie eigentlich Geld. Und wenn sie unsere Prinzipien anwenden, dann können die innerhalb von 1-2 Jahren ihren Ertrag verzehnfachen. Also geht es hoch bis auf 8 Tonnen innerhalb kürzester Zeit. Ich nehme euch mal kurz ein bisschen mit rein. Es sind vier Prinzipien. Das erste ist, rechtzeitig zu pflanzen. Jeden Tag, wo die Sambier später pflanzen, als der Maispflanzzeitpunkt im Land, verlieren die 100 Kilo pro Hektar. Also, und dieses Jahr hat die Regierung 2 Monate zu spät den Dünger erst bereitgestellt für die Menschen. Das heißt, nach 2 Monaten sind es ungefähr 7-8 Tonnen, die schon verloren sind, bevor sie überhaupt den Mais pflanzen. Einfach wegen der Regenzeit und den Wetterbedingungen, die dann da sind. Wir bringen ihn bei, rechtzeitig zu arbeiten, weil auch Gott rechtzeitig arbeitet. Er schafft die Erde in 7 Tagen, genau alles zu seinem richtigen Zeitpunkt. Dann weitermachen nochmal. Wir arbeiten mit einem hohen Standard. Wir machen alles, was wir machen, gut, weil auch Gott alles, was er gemacht hat, gut macht. Er macht es nicht nur irgendwie, er wirft die Samen nicht nur einfach irgendwie hin, sondern er macht alles ganz genau und gut. Ja? Und wir arbeiten ohne Verschwendung. Ich habe vorhin das Bild gesehen mit den Feuern in der Trockenzeit. Ist unglaublich, das ganze Land brennt eigentlich in der Trockenzeit. Die brennen riesige Landflächen ab, wenn das hohe Gras, also wir haben ja wirklich sehr dickes und hohes und festes Gras, das wird einfach alles abgebrannt. Die zünden den Busch irgendwo an und dann breitet sich das Feuer halt so aus. Das ist auch nicht mehr zu stoppen dann, keine Chance. Riesenproblem. Wir bringen Ihnen bei, brennt nicht alles ab, was ihr habt, sondern ihr könnt es benutzen, wie ihr hier seht, und ihr könnt Kompost daraus machen, um das als Dünger zu benutzen nachher wieder, um quasi rechtzeitig pflanzen zu können, auch wenn die Regierung keinen Dünger zur Verfügung stellt. Und das Letzte ist, wir arbeiten mit Freude. Wenn unsere Landwirte das umsetzen, was sie da lernen, dann ernten sie auf einmal, sie machen plötzlich Gewinn und das schafft Freude und es führt dazu, dass wir auch das, was wir gelernt haben, freudig weitergeben. Wir halten das nicht in uns fest, genauso wie Gott sich nicht an sich selber festgeklammert hat, sondern sich uns hingegeben hat. Wir teilen das mit anderen. Und das ist eine Schwierigkeit tatsächlich in der sambischen Kultur, weil privat, also das Private ist immer Wissen. Es ist nicht, wie ich wohne, also mein Privatraum wie bei uns. Ich habe mein eigenes Zimmer, das ist ja bei denen oft gar nicht möglich. Die wohnen oft mit vielen Menschen in kleinen Hütten. Da hat niemand seinen Privatraum, aber Privatraum ist Wissen. Und was ich weiß, gebe ich nicht weiter, weil das mein Privateigentum ist. Und das ist oft ein großes Problem, selbst bei den Lehrlingen, dass der Meister dem Lehrling gar kein Wissen weitergibt, weil es Wissen für sich behält, weil Wissen Macht ist. Und wir bringen bei, nein, Gott teilt auch mit uns und wir möchten es auch weitergeben und weiter teilen. Genau. Das sind die Visionen oder wie wir die landwirtschaftliche Arbeit mal so ein bisschen machen, so ganz grob mal aufgezeigt. Unser Ziel ist eben, die Menschen zu befähigen, sie auszurüsten mit Fähigkeiten und mit Wissen. Wir wollen wirklich Beziehungen leben mit den Menschen und das ist für mich sehr eindrücklich. Sambia ist eigentlich sehr hierarchisch geprägt. Man kann eigentlich keine Freundschaft mit seinem Chef haben. Wenn ich aber mit den Sambiern auf dem Feld stehe und mit denen den ganzen Tag irgendwie Löcher grab für die Bäume oder für den Mais, dann passiert da was in der Beziehung, dann entstehen so diese Männerfreundschaften, sage ich mal, wo man auf einmal tiefen Austausch hat und echt spannend ist, was da beziehungstechnisch auch passiert. Und wir wollen Jüngerschaft mit den Sambiern leben, das ist uns ganz wichtig. Es bringt nichts, einfach nur Wissen und die Geräte dafür zu verteilen in diesen Ländern. Es wird nie was ändern. Es durchbricht den Kreislauf nicht. Wenn wir es nicht schaffen, das Herzen der Menschen zu verändern, wenn Gott es nicht schafft, die Herzen der Menschen zu verändern, dann kommen die aus diesem Armutskreislauf nicht raus. Dann sind die da drin gefangen. Und deswegen sagen wir wirklich, ja, Wissen, deswegen haben wir auch die Schule, Kopf-Knowledge, aber wir wollen auch die Herzen wirklich der Menschen verändern. Das ist uns sehr wichtig. Und da ist die Landwirtschaft ein Tool, das wir benutzen, um das eben erreichen zu können.
Ja, ich darf euch noch in ein neues Projekt mit reinnehmen. Ihr habt es vorher schon gehört in dem Video. Wir werden einen Kindergarten aufbauen für LifeTrust. Es ist von mir ein Herzensanliegen. Bevor ich LifeTrust kannte oder wusste, dass ich da irgendwann sein werde, hatte ich es echt auf dem Herzen. Hey, ich wünsche mir einen Kindergarten, der wirklich die Kinder sieht und voranbringt und ihnen einfach auch diesen Schulstart ermöglicht. Ihr seht hier so ein bisschen Bilder, wenn man durchs Armenviertel läuft. Manchmal laufe ich mit meinen Sozialarbeitern mit, um ein bisschen zu sehen, wie arbeiten sie, wie geht es ihnen in den Familien. Dann sieht man die Kinder rumhängen. In der sambischen Kultur oder zumindest in der Kultur von dem Stamm, wo wir leben, der Bemba, da werden Kinder bis 6 Jahren nicht beeinflusst. Sie sind es noch nicht wert, dass man in sie investiert, dass man sie jetzt sieht. Das heißt, sie dürfen alles. Aber sie werden auch einfach sich selbst überlassen. Sie hängen rum, wie ihr es hier sehen könnt, werden zu Nachbarn abgeschoben. Sie sind es einfach noch nicht wert, dass man sich wirklich mit ihnen beschäftigt. Und wir haben quasi immer einen Bewerbertag für die ersten Klassen im Oktober. Im Januar fängt das Schuljahr an. Und da gibt es sowas wie einen kleinen Schultest. Einfach um zu sehen, wo stehen die Kinder, was können sie schon, sind sie vielleicht noch jünger, als was sie angeben. Und dieses Jahr oder letztes Jahr habe ich mich reingesetzt und wollte einfach mal wirklich wissen, wie geht es den Kindern so. Und es ist erschreckend, dass wirklich, sie können keinen Stift halten, keine Schere, sie können Farben und Formen nicht benennen. Und so Kleinigkeiten, die die Kinder hier in Deutschland von klein auf mitbekommen, haben sie nicht. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir möchten einen Kindergarten gründen. Wir möchten etwas aufbauen, wo die Kinder wirklich schon mit 3 Jahren oder vielleicht sogar früher, wer weiß, reinkommen können und einfach schon Erziehung und Bildung erleben können, wo sie spielend lernen können, wo sie eine Oase haben, wo sie gesehen werden als Kind in ihrer kindlichen Art und es ist okay. Und ein sambischer Mitarbeiter, der hat es mal so gut beschrieben, er meinte, dieses Leben im Armenviertel, dieses Rumhängen, niemand kümmert sich um einen und plötzlich ist man in der Schule und auch in unserer Schule, wo wir wirklich auch einen Standard haben, Dinge erwarten, dieser Schritt ist einfach zu groß. Und genau deswegen möchten wir einen Kindergarten aufbauen. Und ja, ihr dürft davon Teil sein. Mir ist es mega wichtig, dass dieser ganze Prozess wirklich im Gebet begleitet wird. Es gibt noch keine großen Informationen, wie sieht's aus, wie viele Kinder, sondern es ist echt einfach mal so, wir möchten das starten, Wir möchten mutig Schritte vorangehen, aber wir möchten auch wirklich hören, okay, was ist der Zeitplan von Gott? Wann ist was dran? Wann darf die erste Spielgruppe oder die erste Gruppe entstehen? Und ich bin voll dankbar für jeden, der wirklich sagt, hey, ich nehme das auf meine Gebetsliste mit. Ich möchte das begleiten, dass da wirklich auch was Gutes, was Gesundes entstehen darf. Und natürlich brauchen wir auch Finanzen, einfach um das ganze Ding aufzubauen. Wir möchten schöne, große Gruppenräume haben. Wir möchten hochwertige Spielmaterialien haben. Wir müssen das Grundstück noch bauen. Wir warten auf Mitarbeiter, die Gott schenkt, wo wirklich ein Herz für die Kinder haben und nicht nur stur vorne stehen und unterrichten, sondern wirklich sich mit ihnen auf dem Boden sitzen und spielen. Und hinten liegen auch nachher Flyer, die ihr voll gerne mitnehmen dürft. Da ist auch ein Einlegeblatt, wo einfach nochmal ein bisschen mehr Informationen zum Kindergarten ist, was unsere Vision und unsere Leidenschaft dahinter ist. Genau, vielen Dank.
Ja, wir wollten euch noch in ein Thema reinnehmen, mit dem wir zu kämpfen haben, tatsächlich vor Ort. Wir haben vorhin gesagt, 95% der Menschen sind Christen. Man fragt sich dann vielleicht, okay, was machen wir jetzt als Missionswerk da, wenn doch jeder in die Kirche geht? Und so ist tatsächlich auch, sonntags geht eigentlich jeder in die Kirche. Die Kirchen sind knallevoll. Es gibt überall jede Menge Kirchen. Aber man sieht auch dieses Plakat hier überall in Kapo hängen. Das haben wir selber aufgenommen, das Bild. Diese Werbung von Doktoren. Man denkt, okay, es ist ein Doktor. Ist nicht ganz so einfach, sondern es sind sogenannte Witch-Doktoren, also Medizinmänner, zu denen man gehen kann. Der Animismus ist sehr, sehr stark in Sambia vertreten. Der Animismus geht davon aus, dass es neben der sichtbaren Welt eine unsichtbare Welt gibt, die alles beeinflusst. Also es gibt Geister in der unsichtbaren Welt, die überall sind und die beeinflussen alles. Und alles in der sichtbaren Welt hat ein geistliches Äquivalent sozusagen. Das heißt, es ist auch ganz interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel das Mikro runterwerfen würde, dann würde ich sagen, oh Mist, ich habe das Mikro runtergeworfen. Ein Sambier würde sagen, das Mikro ist runtergefallen oder es hat sich selber runtergeworfen, weil es quasi in der geistlichen Welt dazu beeinflusst wurde, runterzufallen. Dafür kann ich nichts, das in der geistlichen Welt passiert. Im Animismus geht man eben von diesen Geistern aus, die dann sind, wenn jemand verstirbt, dann wird auch dieser Mensch zu einem Vorfahr quasi, er geht in die Geisterwelt über und über diese Vorfahren kann ich die Geister manipulieren. Ich kann sie so manipulieren, dass die machen können, was ich möchte. Aber ich kann grundsätzlich den Geistern nicht vertrauen. Ich kann keine Beziehung zu denen aufbauen, die können manchmal mit dem falschen Fuß aufstehen und dann hassen sie mich und dann drücken sie mir einen rein. Aber alles, was in der sichtbaren Welt passiert, hat einen Ursprung in der geistlichen Welt. Jetzt haben wir zum Beispiel die Landwirtschaft, wie wir vorhin gesagt haben, die Landwirte können ihren Ertrag verzehnfachen in nur wenigen Jahren. In ein, zwei Pflanzzeiten können ihren Ertrag verzehnfachen. Für die Sambier ist dann ganz klar, dieser Mann hat irgendwas gemacht, um die Geisterwelt zu manipulieren, dass er mehr erntet. Und das Problem dabei ist, dass ein Dorf quasi nur eine gewisse Menge an Ernte zum Beispiel zur Verfügung hat in der Geisterwelt. Das heißt, was er gemacht hat, er hat mich in der Geisterwelt beklaut, weil er hat Geister manipuliert, dass sie quasi meine Ernte klauen und bei ihm aufs Feld machen. Aber dieses Verständnis, dass ich in der sichtbaren Welt was mache, um mehr zu ernten, das gibt's bei denen nicht, das macht für sie keinen Sinn. Weil ich nur die geistliche Welt quasi beeinflussen muss, um in der sichtbaren Welt was zu bekommen. Und dadurch entsteht natürlich sehr viel Missgunst, sehr viel Misstrauen, sehr viel Angst. Und gerade zum Beispiel bei den Landwirten, die dann plötzlich so viel ernten, wird dann angefangen, ihre Felder abzubrennen oder die Hühner zu töten oder was auch immer, um quasi da einen Ertrag wieder wegzumachen, damit ich nachher wieder mehr ernte, ja, um das wieder auszugleichen. Und es passiert ganz viel mit Flüchen, mit Schutzzaubern. Und die Menschen gehen sonntags in die Kirche, aber montags gehen sie zum Medizinmann. Und auch die Kirche ist quasi nur ein Weg, um einen anderen Geist irgendwie zu manipulieren, nämlich den Heiligen Geist. Und wenn ich in der Kirche genug singe, wenn ich genug in der Kirche mitarbeite, wenn ich genug Geld gebe, wenn ich predige vielleicht von vorne, dann kann ich damit diesen Geist manipulieren und das bekommen nachher, was ich möchte. Und es schafft natürlich sehr große Schwierigkeiten auch für uns in der Arbeit. Und mein einer Mitarbeiter der ist selber Pastor. Und ich fand das ganz interessant, weil als dann ein bisschen Beziehungen wir bauen konnten, der möchte sich gerne ein neues Haus bauen. Und er hätte theoretisch bei uns mit dem Gehalt auch die Möglichkeit, das zu machen. Aber jedes Mal, wenn er Gehalt bekommt, kommt er nach Hause und die ganzen Nachbarn stehen schon da und sagen, gib mir mal was ab von deinem Gehalt. Und er verteilt dann sein Gehalt an die ganzen Nachbarn am Zahltag. Die wissen genau, wann Zahltag ist und dann stehen sie da und wollen was abhaben. Und ich habe gefragt, aber warum machst du das? Warum gibst du dein ganzes Gehalt her und sagst nicht, ich behalte ein bisschen was jeden Monat, um mir dieses Haus bauen zu können? Und er hat mir gesagt dann irgendwann, nachdem wir da echt eine gute Beziehung aufgebaut haben, Simon, ich habe panische Angst. Ich habe panische Angst, weil ich weiß genau, wenn ich meinem Nachbar das nicht gebe, dann geht er direkt zum Medizinmann und verflucht mich. Und ich habe panische Angst vor dieser Geisterwelt. Also eine große Furcht da Und es ist auch ein großes Misstrauen da, weil diese Flüche immer aus dem näheren Umfeld kommen. Das ist nicht jemand aus ganz weit weg, aus Deutschland, der dich verflucht, sondern es ist immer jemand aus seinem nahen Umfeld. Und es schafft ganz viel Angst und ganz viel Schwierigkeit natürlich auch. Und für uns ist die große Herausforderung natürlich, dass wir sagen, wir wollen nicht nur Kopfwissen vermitteln, sondern auch Herzwissen irgendwie, wollen geistliches Wachstum schaffen. Und wie schaffen wir das jetzt, dass unsere Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, geistlich wachsen? Und ich meine, das ist wahrscheinlich auch eine Frage für uns hier in Deutschland, auch für euch als Gemeinde. Will man da irgendwie geistliches Wachstum, das ist ein Ziel, hoffentlich zumindest, oder auch für uns selbst oder vielleicht für unsere Kinder oder wie auch immer, dass die geistlich wachsen. Wie schaffe ich denn das? Und das ist was, was mich wirklich bewegt und bewegt hat auch für Sambia, für die Arbeit. Und ich habe dann an einem Tag in Korinther eine Bibelstelle gelesen, die ich gerne vorlesen würde. Und zwar in 1. Korinther 3 steht die. Da schreibt Paulus an die Korinther. Und Paulus kennt die Gemeinde ziemlich gut, weil er war selber ein, zwei Jahre in dieser Stadt. Eine Hafenstadt, sehr wichtig für seinen Dienst. Und er hat die Gemeinde da aufgebaut und er ist dann ein, zwei Jahre weg und er hört von großen Problemen in dieser Gemeinde. Da gab es sehr große Schwierigkeiten. Und in dem Teil von dem Brief spricht er an, dass in der Gemeinde eine große Spaltung ist. Da gab es mehrere Pastoren, die dann gekommen sind. Einmal Paulus eben, dann kam Apollos und Petrus, vielleicht hier Yogi und Miri, ich weiß es nicht. Und dann gab es eine große Zuteilung in der Gemeinde. Die eine Teil der Gemeinde hat gesagt, wir gehören zu Paulus. Und die anderen haben gesagt, wir gehören zu Petrus. Und die nächsten haben gesagt, wir gehören zu Apollos. Und Paulus reagiert darauf und er schreibt dann in 1. Korinther 3, Vers 5. Nun, welche Aufgabe hat denn Apollos? Oder welche Aufgabe hat Paulus? Wir stehen im Dienst des Herrn. Durch diesen Dienst seid ihr zum Glauben gekommen. Und jeder von uns dient dem Herrn mit den Gaben, die er vom Herrn bekommen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt nicht, wer pflanzt oder wer gießt. Es zählt nur Gott, der wachsen lässt. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der gießt, haben eine gemeinsame Aufgabe. Aber jeder wird seinen eigenen Lohn bekommen, entsprechend seinem Einsatz. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, aber ihr seid Gottes Ackerland. Paulus sagt hier, relativ einfach, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen. Und das hat mich natürlich direkt gecatcht, weil ich Landwirtschaft mache in Sambia. Und ich dachte mir, okay, interessant, wir machen das ja ganz ähnlich. Wir arbeiten nach einem höheren Standard, wie ich vorhin gesagt habe. Wir graben unsere Löcher im richtigen Abstand. Wir machen einen Becher Kompost rein. Wir machen einen Esslöffel Kalk rein. Wir machen ein bisschen Hühnermist drauf, machen das zu, strecken 3 Samen Mais rein, legen dann Mulch oben drauf und bewässern es gut. Und dann stehen wir als Team außen rum, geben uns ganz viel Mühe und drücken ganz arg und auf einmal kommt der Mais raus. Also, natürlich nicht. Wir können es auch vorbereiten und alles ordentlich hinrichten, aber das Wachstum, das können wir nicht beeinflussen. Da können wir machen, was wir wollen. Also es wächst oder es wächst nicht, da kann ich nichts beeinflussen. Und dieses Jahr haben wir zum Beispiel ein Großfeld Soja angepflanzt, haben da sehr, sehr viel Arbeit und Mühe reingesteckt, mehrere Tage vorbereitet und es ist nichts gewachsen. Kein einziger Same ist aufgegangen, weil das Saatgut halt nicht mehr gut war. Da kannst du machen, was du möchtest. Da kannst du vorbereiten, wie du willst. Ob das jetzt wächst oder nicht, das liegt im Endeffekt nicht in deiner Hand. Da kannst du machen, was du willst. Und Paulus sagt es auch hier, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber gewachsen lassen haben wir nichts. Und diese Frage, wie schaffe ich es, dass Menschen um mich herum geistlich wachsen, wie schaffe ich es, dass Wachstum kommt, ist eigentlich eine absolut arrogante Frage. Weil die Idee dahinter zwar völlig gut ist und ich hoffe auch, dass wir als Christen und auch als Gemeinde diesen Wunsch nach Wachstum haben und nach Mission haben, aber der Gedanke dahinter zu sagen, ich schenke Wachstum, ist eigentlich ein zutiefst arroganter Gedanke. Weil es nimmt den Blick weg von dem, der Wachstum schenkt, nämlich Gott, und richtet den Blick auf mich, der eigentlich nur pflanzt und wässert, aber nicht den Wachstum schenkt. Du und ich, wir sind gerufen zum Dienst, ja, auf jeden Fall, wir stehen im Dienst Jesus. Wir sind gerufen dazu, dass Menschen durch uns irgendwie zum Glauben kommen. Aber wir sind nicht dazu aufgerufen, Wachstum zu schenken. An keiner Stelle in der Bibel sind wir Menschen aufgerufen, Wachstum zu machen. Und Paulus sagt hier, deswegen ist auch völlig merkwürdig, dass ihr euch als Gemeinde verschiedenen Pastoren zuordnet. dass ihr jetzt sagt, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Apollos. Es ist völlig merkwürdig, weil wir nichts gemacht haben dafür. Das hat nur Gott geschenkt. Ich bin ein großer Fußballfan, so ein VfB Stuttgart haben auch mal wieder gewonnen jetzt am Wochenende, das ist sehr schön. aber es gibt natürlich auch Fußballer, die ich wirklich bewundere. Davon spielt leider niemand so arg bei Stuttgart, sondern das sind eher so Leute wie Messi. Und Lionel Messi ist natürlich ein unglaublich krasser Fußballer. Und wenn du dem zuguckst, dann nimmt er den Ball von der Mittellinie, dribbelt den durchs ganze Spielfeld und schießt ihn dann oben in Winkel ins Tor. Und ist absolut krass, aber es wäre absolut merkwürdig, wenn ich nach dem Spiel, nachdem Messi so gut gespielt habe, ich hingehe, den Ball mitnehme und sage, das ist aber ein krasser Ball. Dieser Ball ist so, das ist ja der Wahnsinn, dieser Ball. Den nehme ich mit, stelle ich bei mir auf den Schreibtisch und bewundere ihn jeden Tag. Das wäre absolut merkwürdig, weil das macht keinen Sinn. Der Ball an sich macht überhaupt nichts. Aber sobald Messis Fuß diesen Ball berührt, passiert auf einmal was Magisches. Und auf einmal geht's da ab. Und Paulus sagt, genau das Gleiche macht ihr. Es macht keinen Sinn, was ihr da macht. Eigentlich ist sogar eine Riesenkatastrophe, was ihr macht. Weil ihr nehmt den Blick von Gott und ihr richtet ihn auf Menschen. Das macht keinen Sinn. Wir sind nur Diener, aber wir sind nur Arbeiter in dem Besitz Gottes. Es macht keinen Sinn, auf uns zu schauen. Und im Griechischen benutzt er hier für das Wort Diener ein Wort, das Diakonos. Das ist sehr interessant, weil das in dem Sinn von dem Wort eigentlich immer jemand beschreibt, der untergeordnet arbeitet, zum Beispiel im Hausbau oder im Ackerbau. Der selber entscheidet gar nicht, sondern er führt nur die Aufgaben aus, von dem von oben die Aufgaben gibt. Er ist nur Diener, der halt hilft, quasi ein bisschen über dem Sklave, ein bisschen drüber, aber eigentlich nur ein Bediensteter, der halt macht, was seinem Herr ihm aufgibt. Aber ein Diener ist niemals eine Leitfigur, niemals. Ein Diener ist immer unten und da ist niemals eine Leitfigur, zu dem die Leute aufschauen. Wenn wir in Gemeinde arbeiten oder auch hier bei Lifehouse arbeiten und uns geht's im Endeffekt darum, dass Menschen nachher sagen, wow, das hast du aber wirklich toll gemacht. Und Lob ist wichtig, das möchte ich hier jetzt gar nicht unterschlagen. Aber wenn es nur darum geht zu sagen, hey, ihr bei LifeTrust, wow, Tamara, du machst eine tolle Arbeit, dann ist da ein Fehler in unserem Denken, weil unser Fokus nicht auf Gott liegt, sondern auf uns. Und es nur darum geht, dass wir groß sind, aber nicht Gott. Dann läuft da was falsch. Und trotzdem ist natürlich das Spannende hier in dem Text, dass Paulus sagt, durch unseren Dienst seid ihr zum Glauben gekommen. Dieses zweispaltige. Wir machen, aber Gott schenkt Wachstum. Gott nutzt uns Menschen für etwas, das nur er geben kann. Wir sind paradox, aber auch das Besondere an Gott. Er nutzt uns für etwas, das er nur schenken kann. Wachstum ist das Geschenk Gottes. Der Erfolg der Arbeit der Apostel und der Lehrer, der Missionare und uns als Gemeinden ist ein Geschenk von Gott, über das wir nicht verfügen können, sondern das Gott so schenkt, wie er es möchte. Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Und alles Verkündigen und Lehren bleibt unfruchtbar, wenn Gott kein Gedeihen schenkt. Und wie Paulus das sagt, in dieser Zeitform hier, im Griechischen wieder, ist eigentlich eine Zeitform, die ausdrückt, dass Gott das in der Vergangenheit geschenkt hat, aber das was ist, was anhält. Er schenkt es nicht nur einmal, er lässt einmal kurz wachsen, sondern er tut es und er pflegt dann das Wachstum weiter und nur weil Gott es weiterhin schenkt, wächst die Pflanze weiter. Und Bengel hat es sehr nett irgendwie ausgedrückt, der hat nämlich gesagt, wenn Gott das Wachstum nicht schenkt, dann sind alle Bemühungen wie ein Kieselstein, der anstatt eines Samens in die Erde gelegt wird, wie bei unserem Soja ein bisschen. Da haben wir auch das Gefühl, wir haben einfach nur Kieselsteine gepflanzt. Wir haben uns viel Mühe gegeben, aber es ist nichts gewachsen. Nur Gott schenkt Wachstum. Und das ist die Frage, die ich uns heute Morgen stellen will. Ist es dir, ist es mir klar in unserem Leben? Nur Gott schenkt Wachstum. Vielleicht sehnst du dich unglaublich für Wachstum in deiner Gemeinde, in deiner Familie, in deinem eigenen Leben, für deine Kinder, für deine Ministry, wie bei uns in Sambia. Wo du die Menschen siehst und dein Herz brennt und du kannst dieses Brennen, also das tut wirklich weh schon und du wünschst dir wirklich, dass diese Menschen im Glauben wachsen und da was durchbrechen können. Und wie schnell kann es dann passieren, dass wir uns so drauf fokussieren, was wir jetzt alles machen müssen, wie auch wir jetzt pflanzen und wie auch wir jetzt bewässern müssen, damit endlich dieses Wachstum kommt. Aber das Wachstum ist von Gott geschenkt. Es gibt keine Garantie für das Wachstum. Es gibt keine Garantie für das Wachstum. Es ist ein Geschenk. Und das Spannende, das habe ich vorhin unterschlagen bei dem Diener. Dem Diener, dem Diaskolos, was im Griechischen hier steht, dem ist es tatsächlich am Ende egal, ob das Haus fertig ist oder der Acker sprießt und wächst. Das ist dem Diener egal, weil der Diener nur dafür da ist, die Anweisungen des Herrn auszuführen. Dem Diener ist es egal, weil er gar nicht dafür zuständig ist, ob das Haus nachher fertig ist. Und für uns als Christen ist es natürlich genauso. Ich bin ein Diener Gottes. Mir geht es nicht darum nachher, ob die Arbeit von Life Trust blüht und alles perfekt funktioniert. Natürlich gebe ich mir Mühe. Natürlich möchte ich in dem Auftrag Gottes leben. Aber ob das Wachstum nachher da ist oder nicht, darum geht es mir gar nicht. Das ist für mich als Diener nicht wichtig. Das ist in Gottes Hand. Gott allein entscheidet über Erfolg oder Misserfolg der Arbeit der Apostel und der Lehrer. Nicht die Gemeinde und nicht andere Mitarbeiter, nur Gott. Und Paulus sagt zwar auch später, dass wir auch selber was aufbauen können, aber er spricht dann von Stroh und Papier, dass wenn Gott kommt und es anschaut, einfach nur verbrennt, weil wir uns so viel Mühe gegeben haben, was aufzubauen, was nicht Gott hat wachsen lassen. Wo in deinem Leben versuchst du was so zwanghaft aus eigener Kraft aufzubauen, dass du dabei, also was wachsen zu lassen, dass du dabei Gott vergessen hast? Oder wo vielleicht versäumst du es, wo versäumen wir es als Gemeinde, irgendwo zu säen und zu gießen, obwohl es eigentlich dran wäre zu säen und zu gießen, weil Gott da Wachstum schenken lassen möchte? Und wo sind es Bereiche, wo wir vielleicht unbedingt wachsen wollen und alles geben, am Ende aber völlig frustriert sind, weil nichts dabei rauskommt? Die eigene Sehnsucht nach Wachstum, die eigene Sehnsucht danach, Wachstum zu schaffen, würde ich ausbrennen, weil sie ist zerstörerisch, einfach weil sie unsere Augen von dem wegnimmt, um den es wirklich geht, und unsere Augen nur auf uns richtet. Das ist die große Frage, mit der ich euch heute Morgen hier lassen möchte. Sind eure Augen auf Gott ausgerichtet im Wachstum? Wenn ihr wachsen wollt, sagt, okay, Gott, du schenkst das Wachstum, ich bin nur Diener in deiner Arbeit. Und wo ist vielleicht dran, wieder die Augen auf Gott zu richten und zu sagen, du schenkst das Wachstum. Und ob du das schenkst oder nicht, ist mir eigentlich egal, weil ich bin nur dein Diener. Ich mache nur das, wo du mich reingestellt hast, und ich will es treu ausführen. Aber das Wachstum, das schenkst du. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Vater, ich möchte danken für den Morgen. Ich möchte danken, dass wir zusammen sein können. Ich möchte dir danken, dass wir dich loben können, dich preisen können, dich verherrlichen können. Und ich möchte danken für dieses Geschenk wirklich, dass du uns Menschen als deine Diener benutzt. Auch wenn du wahrscheinlich alles viel besser machen könntest, als wir es jemals machen könnten. Aber dass du uns benutzt. Und du siehst, wo wir uns nach Wachstum sehnen in unserem eigenen Leben, in der Gemeinde, bei Life Trust, in dem Leben unserer Partner oder Kinder, unserer Freunde, wo wir vielleicht schon lange beten für Wachstum, Herr. Hilf uns da, gib uns da die Kraft, dass wir da nicht müde werden, weiter zu dir zu schreien und zu bitten um Wachstum. Aber hilf uns auch, das wirklich zu verstehen, dass du der Einzige bist, der Wachstum schenkst. Und du die Weisheit hast, wie du was wachsen lassen möchtest. Hilf uns da trotzdem, treu zu sein, da zu pflanzen und zu gießen, auch wenn wir vielleicht kein Wachstum sehen. Und auch da weiter zu pflanzen und zu gießen, wo wir viel Wachstum sehen, Herr. Hilf uns da wirklich, da in deinem Willen unterwegs zu sein, dich zu verherrlichen und dein Königreich mitzuhelfen, weiter zu offenbaren, Herr. Vielen Dank dafür. Amen.